Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Christoph Sterz, guten Tag. Meinungsfreiheit macht nicht immer Spaß, weil Meinungsfreiheit auch bedeutet, dass Menschen so oft Lügenpresse schreien dürfen, wie sie wollen, oder dass selbst der größte Verschwörungsquatsch ausgesprochen werden darf. Und auch ein US-Präsident kann sich berufen auf die Meinungsfreiheit. Und das ist gerade im Wahlkampf etwas, über das wir sprechen sollten. Und deswegen machen wir das gleich. Und wir erklären, warum dieses eine Land verschwunden ist aus der Berichterstattung, dieses Weißrussland. Und warum stattdessen viele Leute von Belarus reden. Donald Trump konnte lange schreiben und posten, was er so will, vor allem bei Facebook. Aber damit ist jetzt Schluss und das mitten im Wahlkampf in den USA. Facebook hat gerade zum ersten Mal einen Beitrag von Trump entfernt. Ein Ausschnitt aus einem Interview beim Fernsehsender Fox News. In dem Video sagt Trump, Kinder seien, Zitat, nahezu immun gegen das Coronavirus. Das ist eine Aussage, die dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand widerspricht. Weswegen auch Twitter das Video blockiert hat und zwischenzeitlich auch das Konto der Trump-Kampagne Team Trump gesperrt hat. Übernehmen die sozialen Netzwerke da also jetzt endlich Verantwortung? Sogar mehr als zum Beispiel Fox News? Oder geht das mit Blick auf die Meinungsfreiheit zu weit? Ich habe das kurz vor der Sendung diskutiert mit Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der TH Köln und Mitglied der Datenethikkommission der Deutschen Bundesregierung.
Naja, die Frage ist, wer Hüter des kostbaren Guts der Meinungsfreiheit ist und wer die Grenzen absteckt. Und in der Demokratie ist es so, dass zunächst mal der Staat verantwortlich ist dafür, dass die Freiheit gelebt werden kann. Die Frage, wie weit die Meinungsfreiheit geht und wo die Grenzen zu ziehen sind, die ist sehr schwierig zu beantworten. Und wenn ein soziales Netzwerk das per Hausrecht, ein Etikett, allgemeine Geschäftsbedingungen übernimmt, dann ist das, um es mal ein bisschen pointiert zu sagen, eine Art Paralleljustiz, die zunächst mal Fakten schafft, möglicherweise auch Meinungen verkürzt, die das Recht gar nicht verkürzen will und darf.
Aber es sind nun mal Privatunternehmen und Donald Trump könnte ja auch, hat er ja auch gemacht, beispielsweise über Fox News oder über irgendwelche anderen Kanäle seine Meinung weiterhin artikulieren. Also machen die ja eigentlich nur von ihrem Recht Gebrauch, ihre eigenen Regeln durchzuziehen.
Es gibt einen Unterschied. Fox News, der Deutschlandfunk, ein Rundfunkveranstalter, hat eine Redaktion, eine redaktionelle Verantwortung. Und im Rahmen dieser redaktionellen Verantwortung werden Themen verantwortet durch den Intendanten. Und das ist ein ganz wichtiges Momentum, das wir bei sozialen Netzwerken nicht haben. Sie müssen sich das mehr so vorstellen wie den Speakers Corner in Hyde Park. Da stellt sich einer hin und erzählt in einem offenen Kommunikationsraum was. Und dann wäre es so, als ob sich daneben der Betreiber des Hyde Parks stellen würde und da einer Meinung, die er für falsch hält, die es möglicherweise auch ist, eine andere Meinung entgegenhält oder dem, der da redet, das Mikrofon wegnimmt. Und das ist nichts, was ein privates Unternehmen einfach so machen darf, sondern da muss der Staat auch von Verfassungswegen positive Vorgaben gestalten, wie Meinungsfreiheit frei funktioniert. Das passiert nicht von alleine. Das sehen wir gerade bei Facebook und Twitter. Ist es vielleicht ein bisschen dystopischer Gedanke zu sagen, heute ist man gegen Trump, morgen ist man gegen die Opposition und übermorgen wird der Chef des sozialen Netzwerks Präsident. Die Meinungsmacht dazu hat man.
Sie haben gerade über einen Meinungsprozess gesprochen, der da möglicherweise unterbunden wird. Und wir reden ja die ganze Zeit über etwas, was aber möglicherweise einfach eine gefährliche Aussage ist. Also, und das ist ja nicht die erste, die Twitter oder Facebook entfernt haben oder auch YouTube, die ja während Corona viel mehr dagegen vorgegangen sind, was eben gefährliche Aussagen, irgendwelche Falschinformationen, irgendwelche Mythen rund um die Verbreitung von Corona oder so von wegen, schmeißt die Masken weg und so weiter. Also da geht es ja jetzt nicht um einen Meinungsbildungsprozess, sondern einfach darum zu verhindern, dass irgendwas Gefährliches passiert, dass man sich beispielsweise irgendwelche Desinfektionsmittel spritzt oder so. Also ist das nicht eigentlich ein gutes Vorgehen von diesen sozialen Netzwerken?
Also Sie haben recht und beschreiben ein Dilemma. Natürlich ist das auch für mich nachvollziehbar, diesen Meinungen oder in Anführungsstrichen Fakten was entgegenzusetzen. Das funktioniert aber im freien Meinungsbildungsprozess so, dass einer das eine sagt und dann stellt sich einer aus der freien Gemeinde des Netzes daneben und sagt, das stimmt nicht. Und so funktioniert nun mal strukturell Meinungsfreiheit, dass das ein offener Diskurs ist. Wenn Sie einen haben, der kontrollieren kann, und das ist der Betreiber eines sozialen Netzwerkes, und da reingeht, dann kann der im Positiven wie im Negativen steuern. Und genau das darf man nicht. Das muss ein freier Prozess sein. Und genau an dieser Stelle hakt mein Problem ein, das ich zugleich auch ein Dilemma nennen würde. Natürlich muss man was machen, natürlich ist das gefährlich. Aber die Grenze von der Selbstjustiz und der Paralleljustiz zur rechtsstaatlichen Verpflichtung, die ist sehr dünn. Und wenn ein soziales Netzwerk sie zieht, dann ist das eine große Verantwortung. Und da beginnt mein zentraler Kritikpunkt, der sich in Richtung Staat richtet. Muss eine Regulierung geschaffen werden, die das ähnlich wie beim Rundfunk an der Tagesordnung ist, auch durch das Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben ist, eingeführt werden. Denn die Meinungsmacht, die sozialen Netzwerke haben, geht weit über die hinaus, die Rundfunkanbieter haben.
Wir reden ja gerade über ein komplexes Problem, auch deswegen, weil es um internationale Unternehmen gibt mit Sitz in den USA, die aber eben auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern wirken. Und jetzt haben Sie da ja so ein paar Vorschläge gebracht, wo ich aber raushöre, ja, das sind irgendwie Ideen, aber das sind alles Sachen, die sich jetzt nicht von jetzt auf gleich umsetzen lassen, ganz im Gegenteil. Währenddessen läuft aber zum Beispiel in den USA der Wahlkampf. Und da frage ich mich, ob es nicht besser wäre, wenn so wie Twitter, YouTube, Facebook, und so weiter das jetzt machen, wenn man eben kleine Schritte geht, so wie zum Beispiel Warnhinweise zeigen und so weiter, als wirklich überhaupt nichts zu machen, einfach zuzugucken. Weil ganz ehrlich, die Medienpolitik, die es beispielsweise in Deutschland, aber auch woanders gibt, die ist ja viel zu langsam, um da in irgendeiner Weise drauf eingehen zu können.
Ich kann das alles nachvollziehen. Natürlich kann man sagen, es ist ein kleiner Schritt, wenn jetzt Facebook eine eigene Meinung gegen die Meinung des Präsidenten stellt. Nur ob der Schritt so klein ist und ob sich an der Stelle nicht ein Kampf der Giganten entfaltet. Und an der Stelle kommen wir aus dem strukturellen Dilemma, das Sie zu Recht ansprechen, nicht raus. Es muss vergleichsweise schnell was getan werden. Wir können an der Stelle jetzt einfach nur an den Gesetzgeber appellieren, das möglichst kurzfristig anzupacken, das so laufen zu lassen oder auch zu sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm, was die da für die Demokratie an Schaden anrichten können durch ihre Eingriffe. Das würde ich nicht teilen. Ich würde es mir lieber ungeschönt angucken und sagen, wenn sie es machen, dann verbinden sich damit für mich massive verfassungsrechtliche Probleme.
Das meint Rolf Schwartmann, Leiter der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht und Mitglied der Datenethikkommission der Deutschen Bundesregierung. Das hat schon ordentlich Staub angesetzt, dieses Interview, das da in unserem Archiv liegt. Mit dem Titel Deutschlands auflagenstärkste Wochenzeitung Der Stern begeht 30-jähriges Jubiläum. Über 40 Jahre alt ist dieses Interview und das ist schon spannend, was der damalige Sternchef Henry Nannen da erzählt.
Der Stern hat eigentlich zu allen Zeiten ein bisschen dafür gesorgt, dass der öffentlichen Hand auf die Finger geguckt wurde, aus diesem Dialog zwischen Herrschenden und Publizierenden kann der Leser und der Bürger und damit auch der Wähler nur Vorteile haben.
Das sagt Henry Nannen im Jahr 1978 und seitdem hat sich viel verändert, vor allem was die Bedeutung des Stern angeht. Die Zeiten mit einer oder zeitweise sogar knapp 2 Millionen verkauften Zeitschriften, die sind längst vorbei und den Stern, den hat es dann gerade auch noch in der Corona-Zeit besonders schwer erwischt. Wie es genau steht um den Stern, das hat sich Ada von der Deken angeschaut.
Der Stern verliert seit Jahren an Auflage. Die genauen Zahlen ermittelt in Deutschland die IVW. Und die jüngsten Auflagenzahlen aus dem Hause Gruner und Jahr in Hamburg sind außergewöhnlich schlecht. Fast ein Fünftel weniger als im Vorjahrsquartal. Im Schnitt nur noch knapp 380.000 Mal verkaufte sich die Wochenzeitschrift in den Monaten April, Mai, Juni. Die Corona-Lockdown-Zeit hat stark am Stern aus Hamburg gekratzt. Frank Thomsen, als Publisher für das Geschäft des Stern zuständig, führt dafür mehrere Gründe an.
Den Einbruch hat es im Wesentlichen gegeben bei der Bordauflage und dem Lesezirkel. Friseure hatten zu, Ärzte haben die Zeitschriften abbestellt aus Hygienegründen und damit die Lesezirkelauflage abbestellt. Flugzeuge sind nicht geflogen, damit hat es die Bordauflage nicht gegeben. In diesem Segment ist bei uns für das Quartal einen starken Einbruch gegeben, über 40%. In allen anderen Segmenten hat es überhaupt gar keinen Einbruch gegeben. Der Einzelverkauf war gut.
Betrachtet man also die sogenannte harte Auflage, die nur Zeitschriftenabos und Einzelverkauf umfasst, sieht das Ergebnis besser aus. Diese ging nur um 3% zurück. Aber da gibt es ja noch die zweite Einnahmequelle, auf die der Stern wie alle Magazine angewiesen ist.
Ein Markt ist natürlich stark betroffen gewesen, das war der Printanzeigenmarkt. Die meisten Firmen in Deutschland haben ihr Geld zusammengehalten, haben das beim Marketing zunächst getan. Diese Delle, die wir da im zweiten Quartal bekommen haben, die hoffen wir, dass die Corona-bedingt ist und dass das auch wiederkommen wird. Dafür gibt es auch Anzeichen, dass die Werbewirtschaft auch zurückkommt.
Der Verlag reagierte ab Juni auf den plötzlichen Einnahmeneinbruch. Gruner und Jahr Betriebsratsvorsitzender Frank Donowitz blickt auf die Lockdown-Zeit zurück.
Das waren schon ganz schwierige Wochen, die wir uns da bilanziell immer wieder anzuschauen hatten. Das war auch der Grund, warum wir Kurzarbeit vereinbart haben mit unserem Management. Auch zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte. 55 Jahre Gruner und Jahr hat es noch nie Kurzarbeit gegeben. Ist alles ganz neu für die Mitarbeiter, fürs Management, auch für den Betriebsrat, muss man ehrlicherweise sagen. Und das haben wir bis Ende August, werden wir hoffentlich da komplett raus sein. Ein Segen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zu 25% ihrer Zeit in Kurzarbeit. Der Verlag stockte den Fehlbetrag noch auf. Gearbeitet wurde von einem Tag auf den anderen von zu Hause aus. Aus dem Homeoffice heraus entstand noch eine Corona-Sonderausgabe zusammen mit den Kollegen aus den Schwesterredaktionen Gio und Kapital. Die besondere Schwierigkeit für die Redaktion des Stern? In Pandemiezeiten war sie vor allem online gefragter denn je. Die Zugriffszahlen auf der Website waren hoch wie nie. Aber das Bezahlangebot Stern Plus für Stern.de gibt es erst seit vergangenem Herbst. Mit ihren Online-Erlösmodellen sind andere Zeitschriften schon weiter, beobachtet auch Roland Pimpel vom Mediendienst Horizont.
Die Herausforderung ist für den Stern nicht, Menschen zu erreichen, die das lesen. Das ist nach wie vor, das klingt nach wie vor. Es muss halt auch in der Vertriebskasse klingeln und auch immer auch im Werbemarkt funktionieren. Und das ist für den Stern, besonders für den Stern, natürlich eine große Herausforderung gerade.
Die Entwicklung sinkender Auflagen sieht man bei allen Magazinen seit vielen Jahren. Und auch der Stern hat jetzt enormen Druck, die Verluste im Printbereich mit dem Online-Geschäft wieder wettzumachen.
Ada von der Deken über den Stern und wie es um die Auflage steht bei der Zeitschrift aus Hamburg. Das waren Videos aus einer anderen Welt, aus einer sehr langweiligen anderen Welt in den letzten Wochen, vor allem bei TikTok und Instagram. Videos von Basketballspielern aus den USA, die darauf warten, dass sie endlich die Saison der NBA-Liga zu Ende spielen können, komplett isoliert von der Außenwelt im Freizeitpark Disney World.
Our first meal in Bubble in Orlando. We got steak, greens, sweet potato, chips, fruit, some cheese, bread, salad and some milk. Actually like it a lot. Not bad.
Ah, gut zu wissen. Und die Basketballer, die waren nicht die einzigen, die solche Videos gemacht haben. In der Basketballblase in Florida sind seit ein paar Wochen nämlich auch Journalisten dabei.
Hey guys, what's up? This is Ben Golliver, the national NBA writer for the Washington Post. As you can see, I'm here.
Ben Golliver schreibt für die Washington Post über Basketball. Und er schreibt nicht nur, er macht Podcasts und Videos, wie dieses hier, das er Mitte Juli aus seinem Hotelzimmer in Disney World Orlando, Florida absetzt. 5 Monate lang hat Ben die Pandemie, wie Millionen anderer Amerikaner, isoliert zu Hause ausgesessen. Nun ist er schon wieder weggesperrt.
I'm going through a one-week quarantine period in my hotel room.
7 Tage strenge Quarantäne im Hotelzimmer, täglich ein Corona-Test, täglich 3 Mahlzeiten vor der Zimmertür platziert. Damit ihm nicht die Decke auf den Kopf fällt, geht er immer hin und her.
8 paces at a time in the hotel room. That's the full length of the room from one end to another.
8 Schritte von einem Ende des Zimmers zum anderen. Ben Golliver gehört zu der kleinen Gruppe von 10 Reportern, die sich mit den 22 Basketballteams in Orlando haben einschließen lassen. Die Quarantäne ist inzwischen vorbei. Seit gut einer Woche spielt die NBA dort ihre Saison zu Ende. Und bisher hat die Bubble, die große Blase, funktioniert. Keiner hat sich infiziert oder das Virus eingeschleppt. Die Blase ist der vermutlich sicherste Ort in Florida, ansonsten ein Corona-Hotspot in den USA. Brett Townsend berichtet für die Dallas Morning News über die Mavericks. Seine Zeitung hat lange nachgedacht, ob sie ihren Sportreporter in die Blase schicken soll.
And it's quite expensive. It's $550 a day because one of the big reasons is we get tested every day.
$550 kostet der Aufenthalt am Tag, unter anderem wegen der täglichen Corona-Tests, sagt er. Dafür haben Brad und Ben und die anderen 8 Zugang zu allen Spielen und Pressekonferenzen. Es gibt für Journalisten auch eine billigere Option. Für den halben Preis bekommen sie 2 Corona-Tests wöchentlich und dürfen die Spiele sehen, mehr aber nicht. Sportreporter sind sowieso eine besondere Art von Reportern. Immer nah dran am Objekt ihrer Berichterstattung, immer in Gefahr, zu nah dran zu sein und die Grenze zwischen Journalist und Fan zu überschreiten. Über allem aber steht das Gefühl, bei etwas dabei zu sein, das es noch nie gegeben hat. Und damit ist nicht nur die Blase gemeint oder die Spiele ohne Fans.
So you could just hear a pin drop. It's very strange.
Manchmal kann man eine Nadel fallen hören, sagt Ben Golliver. Sehr seltsam. Neu ist, dass die Sportreporter diesmal auch politische Korrespondenten sind. Die Spieler haben in den ersten Tagen deutlich gemacht, dass sie die Diskussion über Rassismus durch den Wettbewerb tragen wollen. Vor allem Superstar LeBron James von den Lakers.
It's not a movement. When you're black, it's not a movement. It's a lifestyle.
Er werde immer gefragt, wie lange die Black Lives Matter-Bewegung noch gehen wird, erzählt er dann etwa, wenn man schwarz ist, ist das keine Bewegung, sondern eine Art zu leben. Das meiste wird sicherlich direkt durch die sozialen Medien transportiert. Die schreibenden Reporter allerdings könnten, je näher es auf die Wahl zugeht, zwischen die Fronten geraten. Lange nicht alle Fans unterstützen die Proteste. Präsident Trump hat angedroht, abzuschalten, wann immer Spieler sich während der Hymne hinknien. Und er wird nicht der Einzige sein, glaubt Sportreporter Brett Townsend. Aber die Meinungsfreiheit der Spieler in Frage zu stellen,
that's un-American, frankly.
Das ist unamerikanisch, sagt er.
Und dann, das ist ja aus nicht-amerikanischer Perspektive dann ja doch wieder ganz schön bemerkenswert. Katrin Brandt war das über Journalisten in der Basketballblase. Und wir bleiben noch ein bisschen politisch, weil nämlich am Sonntag eine Wahl ansteht. Und zwar in einem Land, das viele Menschen in Deutschland jahrelang Weißrussland genannt haben. Aber in den letzten Wochen kursiert oft ein anderer Name. In etlichen Medien taucht nicht mehr Weißrussland auf, sondern stattdessen Belarus. Warum eigentlich? Stefan Fries hat die Antwort.
Medias Res.
Rund eine Woche vor der Präsidentenwahl in Weißrussland sind zehntausende Regierungsgegner zu einer Kundgebung gekommen.
Rund eine Woche vor der Präsidentenwahl in Belarus sind zehntausende Menschen zu einer Kundgebung der Opposition gekommen.
Belarus.
Belarus. Belarus, wie Weißrussland inzwischen genannt wird.
Belarus. Weißrussland.
Belarus, auch Weißrussland genannt.
Belarus.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck.
Den Namen Weißrussland verwenden wir seit dessen Unabhängigkeit 1991 nach Auflösung der Sowjetunion. Es ist der deutsche Begriff für das Land, das sich selbst Belarus nennt. Der deutsche Begriff Weißrussland ist aber keine 1:1 Übersetzung von Belarus, auch wenn er so klingen mag. Zwar bedeutet Bela tatsächlich weiß, der Begriff Rus aber bezieht sich nicht auf Russland, sondern auf die sogenannte Kiewer Rus, ein Großreich im Mittelalter. Das gilt zwar als Vorläufer der heutigen Staaten Belarus, Russland und Ukraine, ist aber eben nicht synonym mit Russland. Deswegen würde Weißrussland auf Russisch nicht Belarus heißen, sondern Belarussia. Kritiker des Begriffs Weißrussland bemängeln, er würde eine Verbundenheit des Landes mit dem Nachbarn Russland nahelegen oder gar eine kulturelle, sprachliche oder politische Abhängigkeit. Lange hat sogar das Auswärtige Amt, zumindest innerhalb Deutschlands, von Weißrussland gesprochen, sagt aber mittlerweile Belarus. Dass das jetzt auch viele Medien tun, liegt daran, dass sie sich oft an den Länderbezeichnungen des Ministeriums orientieren. Außerdem sind im April die Deutsche Presseagentur und andere Nachrichtenagenturen umgeschwenkt, von denen viele Medien Texte teils 1:1 übernehmen. So schaffte es der Begriff Belarus verstärkt in die Medien, auch wenn in Klammern oder im Text immer noch Weißrussland auftaucht.
Sagen und meinen. Der Sprachcheck bei Medias Res.
Stefan Fries über das Land, in dem am Wochenende ein neuer Präsident gewählt wird. Das Medienmagazin im Deutschlandfunk ist hier. Medias Res, und so heißen wir auch morgen, nur mit dem Zusatz im Dialog, weil wir mit Ihnen in den Dialog kommen wollen. Sören Brinkmann, genauer gesagt. Worüber diskutieren wir in dieser Woche?
Ja, wir diskutieren darüber, was man gegen den gestiegenen Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen machen könnte. Darüber möchten wir mit Ihnen morgen sprechen. Der Blick nach draußen zeigt uns, da ist immer noch richtig Hochsommer angesagt, aber langsam gehen in vielen Bundesländern die Schulferien zu Ende oder sind schon zu Ende gegangen. Mecklenburg-Vorpommern, Hessen zum Beispiel oder bald auch in Nordrhein-Westfalen. Und dann soll es ja ganz normal wieder weitergehen. Mal schauen, ob sich das dann auch auf die Lernzeit auswirkt. Denn die Lernzeit, und das ist jetzt das Thema, die war während der Corona-Zeit deutlich gesunken. Also von 7,4 Stunden auf 3,6 Stunden die Lernzeit von Kindern und Jugendlichen, von Schülern. Dadurch, dass die Schulen eben zu waren, dass man zu Hause lernen musste. Und stattdessen ist der Medienkonsum deutlich gestiegen. Und jetzt fragt sich natürlich, oder fragen sich vor allem die Eltern, sinkt der Medienkonsum automatisch auch wieder, wenn die Kinder in die Schule gehen? Oder muss ich dann vielleicht noch was machen? Und darüber möchten wir mit Ihnen sprechen.
Oder ist das so schlimm mit diesem Medienkonsum?
Genau, es kann ja auch sein, dass die Kinder und Jugendlichen diesen Medienkonsum ja auch für was sehr Sinnvolles genutzt haben. Und Medien muss ja nicht unbedingt heißen, dass man in der Zeit nicht lernt. Darüber möchten wir mit Ihnen sprechen.
Und bei der Diskussion können Sie mitmachen, indem Sie 0221 345 3451 wählen. Das ist auch die Telefonnummer, die ab jetzt geschaltet ist.
Ab jetzt geschaltet, dann können Sie uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Oder Sie rufen uns morgen an ab 15.35 Uhr dann in der Live-Sendung 0221 345 3451. Wie umgehen mit dem Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen? Und Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an.
Und zwar an, das kann ich gerne übernehmen, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Danke, Sören Brinkmann.
Gerne.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Gernot Kühl. Ich bin Redaktionsleiter der Eckernförder Zeitung in Schleswig-Holstein. Urlaubsort, schöner Strand, schöne Innenstadt, viele Touristen. Und unser Thema für morgen, eines der Themen für morgen, ist also, wie geht das Ordnungsamt der Stadt Eckernförde mit dem Thema Corona um? Es gibt steigende Zahlen, auch bei uns. Und es ist halt die Frage, wie wird kontrolliert, wann wird eingeschritten, wie verhalten sich die Menschen? Da stellen wir morgen mal ein buntes Bild zusammen aus der Innenstadt und auch vom Strand.
Das sagt der Mann aus Eckernförde so lapidar, das mit dem Strand. Dabei sind nur sehr wenige Menschen mit so einem Strand gesegnet, aber es gibt ja zum Glück zum Beispiel auch Gärten. Und dass so ein Garten tatsächlich ein toller Ort ist, der sich zu entdecken lohnt, das hören Sie gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Da geht es nämlich um Alphonse Kahrs Buch Reise um meinen Garten. Die Reise von Medias Res, die ist für heute zu Ende. Morgen melden wir uns dann wieder mit Medias Res im Dialog. Noch einen guten Donnerstag wünscht Christoph Sterz.